Wir befinden uns als Gemeinde mit ganz, ganz vielen weisen, wertvollen, Alteingesessenen, die sich auskennen und die uns schon viel vorausgegangen sind. Genauso viel haben wir Jungspunde, unerfahren, aber energiegeladen und noch am Anfang des Weges stehen, gemeinsam hier in unserem Umfeld zu sitzen, in unserem Umfeld sitzen, das uns Religion bzw. das Streben nach etwas Außernatürlichem Höheren vollkommen abspenstig macht. Unser Umfeld, unsere Stadt, unsere Arbeitsstelle, unsere Familie vielleicht, wie auch immer. Aber Glauben, Religion, Übernatürliches, schwierig. Natürlich darf es Übernatürliches geben, aber es darf halt nicht in mein Leben hineinwirken. Es sei denn, es bestätigt mich und es macht mich besser und es findet die Balance in meiner Mitte und meine Lebensgesinnung lässt es aber außer Acht. Also so zu mir selbst finden, zu meinen inneren Kräften finden, zu meiner Selbstheilung, das ist alles in Ordnung, das ist alles gut und jo, da sagt keiner was dagegen. Aber wehe, es würde mich verändern. Wehe, es würde mich anspornen, mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen, meine Lebensphilosophie über Bord zu werfen. Wie ich darauf komme? Weil es meine Wahrnehmung irgendwie die letzte Zeit so ist, dass es nicht mehr um ein Uns geht, um ein Wir geht. Nicht mal die letzten 2 Jahre der Pandemie haben dieses Gefühl großmächtig verändert, dass jetzt hier wir alle gemeinsam zusammen und so. Vielleicht wird es im Winter jetzt ja so, wenn wir alle frieren, dass wir dann endlich zusammenrücken und dass dann dieses Wir-Gefühl aufkommt. Spaß beiseite, ich glaube, dieses Ich betont unser Dasein. Meins, mir. Solange wie ich gut durchkomme, solange wie meine Überzeugungen stimmen, wie meine Einstellungen, wie meine weltpolitischen Ansichten, meine Verhaltensweisen gemäßigt sind. Ich nicht übermäßig groß irgendwo anecke, solange ich damit so schön, smooth durchkomme und alles gut ist, kann man ganz gut leben. Passiert nichts Schlimmes weiter. Und ich will damit nicht alles über einen Kamm scheren und so tun, als ob das alles richtig wäre und alles in eine Richtung perfekt ist. Ist ja auch gut, wenn es läuft. Ich will gar nicht sagen, dass es immer krachen muss und immer scheppern muss und immer alles crashen muss. Es ist okay, wenn es läuft. Aber wenn ich die Bibel für ernst nehme und wenn ich meinen Glauben für ernst nehme, dann muss ich aufpassen, dass ich mich von dieser allgemeinen Genugtuung nicht lähmen lasse, nicht verblenden lasse. Die Gemeinde in Ephesus war in einer ziemlich ähnlichen Situation. Es waren etliche Juden in der Gemeinde, die den Messias erkennen durften und lieben lernen durften. Und gleichzeitig aufgrund dieser Lage von Ephesus in Kleinasien kamen in diese junge Gemeinde sehr viele Heiden dazu. Menschen, die überhaupt keinen biblischen Hintergrund hatten, die überhaupt keine Erfahrungen oder Werte aus der Tora hatten, aus der Familie heraus, die einfach das Evangelium hörten und entschieden, jawohl, Gemeinde, da gehöre ich dazu. Ich bin ein gläubiger Christi. Es war also eine relativ junge, fragile und doch gleichzeitig dynamische Gemeinde mit viel Hintergrund, mit vielen Menschen, die sich gut auskennen. So wie wir. Schön. Jetzt war Ephesus natürlich nicht Hintertupfing, sondern ein Zentrum damals des Weltgeschehens. Hier liefen sämtliche Strömungen, Meinungen, spirituelle Erfahrungen, Philosophien und Lehren zusammen. Und so barg dieser Kontext unheimlich viele Gefahren für diese Gemeinde. Denn was bei uns heute dieser sogenannte Zeitgeist ist, war es damals schon ganz genauso. Der Zeitgeist des ersten Jahrhunderts. Damals wie heute prägten und beeinflussten die aktuellen Strömungen und das Handeln. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Und genau hier rein möchte Paulus die Gemeinde unterstützen. Er hockt im Gefängnis in Rom. Und wenn man so gewissen historischen Berichten einen Funken Glauben schenkt, dann ist es keine 3-Sterne-Pension da in Rom, sondern Paulus kämpft dort im Gefängnis ums Überleben. Und diese Liebe zum Evangelium, diese Liebe zur Gemeinde, dieses unablässige, aufopfernde Hingeben für die Gemeinde hält ihn nicht davon ab, aus dieser Situation heraus nach Ephesus einen Brief zu schreiben. Einen Brief mit einer großen Bitte. Diese Kraft des Evangeliums ist ein riesiges Anliegen für ihn, für die Epheser. Und er hebt nicht den Zeigefinger. Er hebt nicht den Zeigefinger und ermahnt die Gemeinde vor Leichtfertigkeit. Nein, er sagt, es ist mein Herzensanliegen, euch zu ermuntern, euch zu erbauen. Es geht mir nicht darum, auf die Stellen zu zeigen, die schlecht laufen, die nicht taugen, die gefährlich sind. Nein, es geht mir darum, euch stark zu machen, damit ihr genau dann, wenn diese Momente, wenn diese Situationen, wenn diese Lehren und diese Philosophien von außen kommen, dass ihr dann wisst, wo eure wahre Liebe zu Hause ist, wo ihr hingehört. Damit ihr in dieser Zeitgeistzeit, wie wir sie heute genauso haben, mit diesen vielen pluralen Richtigkeiten eure Gottesbeziehung nicht aus dem Fokus verliert. Und so bin ich über diesen Text in Epheser 3 gestolpert vor ein paar Wochen in der Bibellese zu Hause, habe ihn für interessant befunden, neulich als Abschlusssegen gesprochen und danach gedacht, oh, da lohnt es sich auch noch, näher darüber nachzudenken und möchte mit euch da jetzt reinschauen. Wir schlagen mal auf Epheser Kapitel 3, die Abvers 14. Wer möchte, kann auch einfach hier mitlesen. Wenn ihr soweit seid, lese ich. Gebet um Erkenntnis der Liebe des Christus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Ich verstehe jeden, der jetzt sagt, alles klar, machen wir ein Komma und einen Punkt zwischendrin, dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr von dem, was da steht. Aber keine Angst, wir gehen in drei groben Punkten durch diesen langen, langen Satz. Wir schauen uns den Vorspann an, wie Paulus dazu kommt, wieso, weshalb, warum, deshalb, die Verse 14 und 15, den Hauptakt, wo Paulus 5 Gaben der Erkenntnis definiert und beschreibt, 16 bis 19, und anschließend nochmal das Ende, den Abspann dazu, wieso, weshalb, warum, darum, in den Versen 20 bis 21. Wir fangen an mit dem Vorspann, wäre auch komisch, wenn wir hinten anfangen würden. Verse 14 und 15, wieso, weshalb, warum. Ich habe schon ein paar Punkte erläutert, wie es hier um die Gemeinde in Ephesus steht, wie es dazu kam. Und Paulus Anliegen im gesamten Epheserbrief, in den Kapiteln vorher schon, ist immer wieder die Ermahnung an die gläubigen Christen, sich an ihre unermesslichen Segnungen in Jesus Christus zu erinnern. Sie sollen nicht nur dankbar dafür sein, dass sie in der Gemeinde sein dürfen und Christus erkennen durften. Nein, sie sollen auch diesen Segnungen entsprechend würdig leben. Also im Klartext, ihr Leben dem, was sie sagen und glauben, anpassen. Sie sollen aufwachen von Selbstzufriedenheit und Schläfrigkeit. Am Ende von Epheser 6 spitzt es Paulus das Ganze zu und beschreibt dort die Waffenrüstung Gottes, mit der die Epheser sich wehren können gegen all diese Einflüsse, die kommen, gegen all das, was ihnen das Leben, das Glaubensleben schwer macht. Und dort wird am Ende dann auch diese härteste Waffe, nämlich das beharrliche Gebet genannt. Und so nutzt Paulus das hier, den Ephesern deutlich zu machen, um was es geht, aufzupassen und wie man stark wird, dagegen vorzugehen. Gleichzeitig macht Paulus auch den Juden, die dort Messias kennenlernen durften, ganz klar und wichtig deutlich, dass es um dieses Geheimnis geht. Dass es geht hier um ein Geheimnis zu entlüften. Wenn wir nämlich ein paar Verse vorher lesen, ab Vers 11, steht da, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir den Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Paulus redet immer wieder von diesem Geheimnis, dass auch die Heiden, die vorher keinen Zugang hatten, aber durch das Evangelium den Weg zu Christus gehen können, die Vergebung in Christus erfahren. Und so, Paulus kommt hier ganz klar an den Punkt und sagt, ihr gehört als Gemeinde zusammen, ihr dürft gemeinsam leben und da vorankommen als starke Gemeinschaft. Er bittet, dass ihr nicht mutlos werdet, nur weil ich im Gefängnis sitze in Rom, heißt es nicht, dass ihr Ähnliches oder Gleiches erleiden müsst. Klar kann es passieren, aber es ist nicht automatisch geschlossen. Und deshalb beuge ich, Paulus, meine Knie vor Gott, dem Vater, um für euch zu beten, dass er euch nach dem Reichtum seine Herrlichkeit gebe. Und dann kommen diese 5 Gaben, über die wir gleich sprechen. Ganz kurz nochmal zu uns hier. Ja, wir sind als Gemeinde keine statische Organisation, sondern eben ein dynamischer Organismus. Wir wachsen, wir sind agil, wir bewegen uns. Und genau hier drum geht es, Paulus, dass wir einen Mehrwert bekommen, dass wir Gottes Fülle für unser Leben, für unser Gemeindeleben mehr und mehr erfassen. Schlatter schreibt dazu, weil sie, die Gemeinde, mit allen, die Gott berufen hat, den Zugang zu Gottes herrlicher Gabe hat, darum betet Paulus hier für uns, für sie. Paulus macht hier noch einen ganz, ganz wichtigen Vorsatz vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus nutzt das hier, um ganz konkret darauf hinzuweisen, wie die Stringenz ist, wie die Reihenfolge ist, von wem hier für was passiert. Es geht hier um Autorität. Es war in Kleinasien, in der Kultur damals ganz wichtig zu wissen, wer spricht denn da? Wer von wem abstammt? Wer wo ins Register reingehört, damit man einfach bestätigen kann und bezeugen kann, okay, was der sagt, hat Hand und Fuß. Und so führt Paulus diese Herkunft von Jesus Christus hier an, macht die Vaterschaft Gottes eindeutig, um zu betonen, es zählt, es gilt. Es ist nichts, was ich mir aus der Nase ziehe, an den Haaren herbeiführe. Es ist Punkt und gesetzt. Es wird nachverfolgbar, es wird nahbar und er sagt, die Größe Gottes, das ist der, der jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen gibt. Es ist nicht irgendwer, es ist der, der dir den Herzschlag verleiht, es ist der dir den Atem verleiht, es ist der, der dir deinen Namen gegeben hat. Was für eine Größe. Und so können wir in diesen großen Satz mit vielen Kommas eintauchen, in den Hauptakt, in die 5 Gaben des Gebetes von Paulus. Erstens betet Paulus für mehr Wachstum des inneren Menschen. Zweitens, für mehr Glauben. Drittens, für mehr Liebe. Viertens, für mehr Erkenntnis. Und fünftens, um mehr gefüllt zu werden mit Gott. Erstens, mehr Wachstum des inneren oder inwendigen, je nach Übersetzung, die ihr habt, Menschen. Vers 16. Paulus bittet hier Gott nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das Gebet geht hier nicht nach unseren Wünschen. Ja, wie oft lassen wir uns in unseren Gebeten niederdrücken und abhängig machen von den Gedanken an unsere Schwachheit? Wie oft beten wir für unsere Bedürftigkeit? Natürlich ist unsere Ohnmacht riesengroß und nicht wegzulegen, aber sie ist nicht ausschlaggebend für unsere Beziehung zu Gott. Sie bestimmt nicht das Maß dessen, was Gott uns schenkt und geschenkt hat in Jesus Christus. Wir sollen etwas werden zu seiner Ehre. Und da gilt es nicht, nach unserer Niedrigkeit zu bitten, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das, was Gott uns zu bieten hat, zu geben hat. Das ist unsere Pflicht. Bei dem Gläubigen, an den der Epheserbrief hier gerichtet ist, ist der inwendige, innere Mensch als der neue Mensch zu verstehen. Der inwendige Mensch soll nur durch die Wirksamkeit des göttlichen Geistes in dem Maße an Kraft wachsen, damit er sich siegreich bestätigen kann im Kampf gegen die Sünde, dass wir hier nicht niedergedrückt werden können, dass wir hier stark werden. Diese Bestätigung hat aber eine doppelte Richtung. Einmal die rein innere, die verborgene Seite, welche die Gemeinschaft, die wir hier haben, mit Christus besteht, und andererseits die äußere, die sichtbare, welche das Verhältnis zu unseren Brüdern und Schwestern betrifft. Einmal geht es hier um das mit meiner Beziehung zwischen mir und Gott und gleichzeitig zu dem, wie lebe ich denn dann zu meinen Brüdern und Schwestern im Herrn. Und hier ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Jesus zu verklären und aufzuschließen, dass der Geist wird uns hier das Werk Christi immer näher bringen können. Die Kraft ist hier nicht fleischlich, sondern geistlich. Im Griechischen steht das Wort Dynamis hier für die Kraft, und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was so ein kleines rotes Stänkchen mit einer grünen Lunte anrichten kann. Es geht ja nicht nur um ein bisschen Kraft, so ein bisschen Hopp, so ein Schubserchen. Nein, es geht hier um die alles bedeutende, um die alles verändernde Kraft in unserem Leben. Und dass die nicht nur einmal so uns ins kalte Wasser schmeißt, sondern dass die uns immer wieder unterstützt und immer wieder stärkt, kräftigt und weiterbringt. Und das ist es, was der Heilige Geist für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft der Gläubigen parat hält. Zweitens, mehr Glauben. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. An ihm zu wohnen bedeutet hier nicht diesen ersten Einzug des Heiligen Geistes in unser Herz bei der Bekehrung, sondern es ist der Einzug Christi in unser Leben, dass er in unserer Gegenwart im Zentrum steht. Er soll zum beherrschenden Faktor werden. Nur, was ist, wenn unsere Wohnung belegt ist? Was sind denn die Voraussetzungen für ein Wohnung beziehen, für ein Wohnung nehmen? Christus kann nur in eine leere Wohnung einziehen, in eine geräumte Wohnung, dort, wo die eigenen Kräfte, das eigene Vertrauen und Hoffen auf Menschen ausgezogen ist. Dort, wo wir uns abhängig machen von ihm. Dort, wo wir unsere Identität an ihm suchen. Wenn wir leer und arm sind, wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen, dann erst kann Christus einziehen und unsere leere Wohnung schmücken mit Kräften des Himmels. Und nur so kann der Schwache durch den starken Heiland errettet werden. Und was ist dann, wenn Christus in uns wohnt? So, als Gast in unserer Lebenswohnung. Haben wir hier eine respektierende Behandlung? Pflegen wir eine funktionierende Beziehung? Haben wir hier eine Kommunikation? Oder ist es nur so ein Untermieter, der ab und zu mal vergisst, den Müll rauszubringen? Er ist unser Herr. Er erwartet und verlangt von uns strikten Gehorsam. Es gehört dazu, unter allen Umständen dazu zu tun, was er fordert. Das ist die Seite, wenn Christus so nah bei uns ist, was uns, glaube ich, herausfordert. Und gleichzeitig ist dieses Wohnen ein riesiger Inbegriff der Nähe Gottes zu uns. Nicht ein Gott auf Distanz, nicht ein Machthaber oder ein Herrscher, der irgendwo in seinem Palast hockt und uns als Knechte und Diener rumkommandiert. Er ist bei uns. Es soll genau zu dieser persönlichen und unzerreißbaren Verbindung zwischen uns und ihm kommen. Es ist hier keine äußerlich hübsche Wohnung gemeint mit schönem englischen Rasen davor in der Schlossanlage. Nein, es braucht Vertraulichkeit in uns. Wir sollen eine Offenbarungsstätte seiner Herrlichkeit werden. Es kommt aber nicht darauf an, ob wir Christus in unserem Herzen fühlen, ob es da zu schönen emotionalen Momenten kommt. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir im Glauben Christus respektieren. Christus lebt in mir und wir dürfen mit dieser Tatsache glaubend rechnen. Das heißt, wenn Proben und Herausforderungen an uns herankommen, dann darf unsere Devise nicht sein, nach unserem Gutdünken zu verfahren, so wie wir es halt immer gemacht haben oder versuchen, uns am eigenen Schopf herauszuziehen und durchzubringen. Wir haben immer Christus in uns. Und wir dürfen uns immer diese Frage stellen, Herr, was willst du, dass ich jetzt tun soll? Nicht mein eigenes Ich, was bisher für sich selbst verantwortlich war, bildet nunmehr mit seinen Interessen und Wünschen den Inhalt meines Lebens und meiner Lebensbestätigung, sondern Christi-Interessen. Christi-Sein, Christi-Wollen ist das, was mich prägen soll und darf und wird. Jeder von euch, der Christus in seiner Wohnung hat, wird von Christi-Wollen geprägt sein. Und jetzt kommen wir im Vers 17b zu diesem angekündigten Punkt von mehr Liebe, dass wir mehr in der Liebe wachsen. Der Zweck des Ganzen, Christi Liebe, Klammer auf, einmal mehr, Klammer zu verstehen. Ich glaube, viele von uns, inklusive mir, wissen ganz gut, wie das damals war. Diese erste Liebe, diese erste Bekehrung, dieses Feuer und Flamme sein. Und dann gehen Jahre ins Land, vielleicht auch Jahrzehnte ins Land und es ist immer wieder so ein Auf und Ab, mal mehr und mal weniger. Und wie ich so darüber nachgedacht habe, kam mir das Ja, Christi Liebe einmal mehr zu verstehen und von Gottes, ihrer Gottesfülle erfüllt zu werden. Wir lesen hier im Text einmal vom Eingewurzeltsein und einmal vom Gegründetsein in der Liebe. Es ist eine ganz starke Metapher hier, zweifach. Denn dieses Eingewurzeltsein spricht von einem Baum. Einem Baum in unserem Leben, der mit den Wurzeln ganz fest steht. Den ein Sturm nicht einfach umkippen kann, wie so eine fränkische Fichte. Der fest verankert steht. Der am Lebenswasser seine Energie hat, seine Kraft holt. Und gleichzeitig kommt dieses Bild von gegründet sein. Kommt aus der Architektur nur dort, wo der Grund, das Fundament fest ist. Wo die Basis passt. Nur dort kann ein Haus, kann ein Gebäude sauber und ordentlich fest verankert, dauerhaft bestehen. Und so ist diese Wurzelung und Gründung, die hier beschrieben ist, unseres Selbst so fest, dass wir gar nicht anders können sollen, als zu lieben. Die Liebe hier ist der Boden, in dem wir als Gemeinde wiederum verwurzelt sind und in dem wir unseren Grund haben. Nur durch diese Verankerung können wir Stürme und Stöße ertragen und überdauern. Wenn die Liebe nicht das Fundament unseres Lebens ist und bleibt, glaube ich, stoßen wir alle ganz schnell unsere Grenzen. Nur darauf ruhend hat unser Leben in dem Herrn Jesus den rechten und festen Grund. Und das ist nicht leicht. Ich glaube, das so lesen und mir darüber so zuzuhören, ist nett. Und es ist einfach. Aber was ist denn mit dieser Hingabe? Mit dieser Akzeptanz? Mit dieser Toleranz, die es da oftmals braucht? Mit der Vergebung, die in diesem Wörtchen Liebe steckt? Mich fordert das heraus. Mehr als mir lieb ist. Wir reden hier von einer Liebe, die jeden anderen höher achtet als mich selbst. Die mich demütigt zu dienen. Die mich herausfordert, mich selbst zurückzunehmen. Ich glaube, das ist für jeden seine eigene Hausaufgabe zu überlegen, wo er da in dieser Liebe wachsen kann, wo er da Schwachpunkte hat und vielleicht besser werden kann. In der Gemeinde, gegenüber Gemeindemitgliedern, gegenüber Brüdern und Schwestern, auf der Arbeit, in der Familie. Ein starker Punkt. Und Paulus sagt hier genau das für die Gemeinde in Ephesus. Wenn ihr bestehen wollt, wenn ihr wachsen wollt, dann werdet ihr an dieser demütigen Liebe, an dieser hingebungsvollen Liebe nicht vorbeikommen. Dann braucht ihr das mehr und mehr. Und ihr werdet viertens mehr Erkenntnis brauchen in den Versen 18 und 19. Diese Erkenntnis beinhaltet den grundlegenden Wunsch nach mehr Fortschritt. Es ist hier beschrieben von der Länge, der Breite, der Höhe, der Tiefe. Das sind alles Maßangaben für ein Gebäude. Und wir hatten ja gerade eben schon die Gründung des Gebäudes auf festem Boden. Wir hatten davor schon den Einzug von Christus in die Wohnung, also dieses Bild von diesem Haus der Gemeinde, in dem wir gerade auch sitzen, ist ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um den es Paulus hier geht. Es geht immer um diese Behausung, um dieses Beisammensein. Von Beisammensein von Christus in mir, Beisammensein von uns als Gemeinde. Es ist herrlich zu sehen, wie es einmal sein wird. Es soll uns beschreiben, wie groß diese Gemeinschaft werden wird. Und das alles zum Lob und zur Ehre von Gott, in Anerbetung und Anerkennung ihm gegenüber. Schon jetzt gilt es, den Blick und das Herz sich erweitern zu lassen für die große Bedeutung und die Zukunft für die Gemeinde. Nicht nur für uns als Gemeinde in der Familie, für uns als Gemeinde hier in Bayreuth, sondern für die Gemeinde Gottes weltweit. Wir sind ein Abbild von der Größe und Gegenwart Gottes. Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, ist es unbeschreiblich, dass wir als Gemeinde ein Abbild sind von der Größe Gottes, als Leib Christi. Das nicht erst irgendwann dann, wenn wir ihm gegenüberstehen, sondern jetzt hier, im Heute, im Jetzt. Wenn wir nachher an den Mittagstisch laufen, wenn wir morgen wieder auf die Arbeit oder in die Uni gehen, wir sind ein Abbild von Gottes Gegenwart. Die Angaben von Breite, Länge, Höhe und Tiefe sollen nicht die Begreifbarkeit uns näher bringen, nach dem Motto, ha, schau, da hast du es, so und so und so wird's. Nein, es soll vielmehr diese Unermesslichkeit, diese Ewigkeit, dieses Unvorstellbare, Überdimensionale verdeutlichen. Paulus möchte die Gemeinde nicht zum Verlangen anleiten, auf eine besondere Höhe angehoben zu werden, sondern vielmehr zusammen mit allen Heiligen den Einblick in das Ganze der göttlichen Liebe gewinnen und diese so erlangen, wie Gott ihn allen gönnt und gewährt. Eine Liebe zu erkennen, auf deren Ende und Grenzen wir stießen, sodass wir sie vollständig überschauten, wäre eine bittere Sache. Wenn wir das alles erfassen würden, wenn wir im vollen Umfang verstehen würden, was Gott für uns bereitet, dann wären wir am Ende angekommen. Dann gäbe es danach nicht mehr. Aber eine Liebe, die immer größer als unser Erkennen bleibt, anzuschauen und zu erleben, ist das Herrlichste, was uns zuteil werden kann. Dass wir in dieser Dynamik immer weiterkommen. Dass wir diese Erkenntnis immer erweitern, ausbauen können. Ich glaube, wir Menschen sind alle irgendwie davon bestimmt, nicht irgendwo was zu erreichen, sondern es geht immer weiter. Es ist schon im Prediger beschrieben, es ist ein Haschen nach dem Wind, was uns Menschen antreibt, immer mehr, immer weiter, immer größer zu kommen. Und genau das, diesen Zahn zieht uns Gott. Er sagt, wenn du mit mir gehst, wirst du nie ans Ende kommen. Der Weg mit dir und mir, das ist das, was uns bereichert. Und dann, wenn du vor mir stehst, dann wirst du begreifen und erkennen, was diese Ewigkeit wirklich bedeutet. Ganz praktisch war das für mich diese Woche ultra interessant. Der Sam, mein größter Sohn, hat letzten Sonntag einen Kompass geschenkt bekommen. Die ganze Woche lässt er dieses Instrument nicht mehr aus den Augen. Überall muss dieser Kompass mit hin. Ständig wird bestimmt, wo wir gerade stehen, wohin die Reise geht, in welche Richtung wir laufen, wie es da wohl noch weitergehen würde, warum der Kompass ständig in eine andere Richtung zeigt. Und wie faszinierend es wohl sein muss, wenn man immer der Nadel nachläuft und dann bei den Eisbären am Nordpol ankommt. Die ganze Woche geht es schon so. Es ist eine Begeisterung, ein Festhalten, ein Festklammern an diesem Erforschen, an diesem Verstehen von diesem Ding, die mich fasziniert. Mit 7 Jahren eine komplett neue Welt zu entdecken. Eine unbeschreibliche Größe von der Drehscheibe, die so groß ist wie ein 2-Euro-Stück. Klar versteht er davon nicht alles, aber er ist fasziniert. Und zwar so sehr, dass es für ihn die größte Bedeutung überhaupt gerade hat. Und das ist dieser Punkt, über den ich bei diesem Text immer wieder stolper. In der Theorie klingt das alles ganz nett. Wachstum, Liebe, Erkenntnis, von Gott erfüllt zu werden. Aber habe ich diese Segnungen in meinem Leben verstanden? Habe ich begriffen, was diese Gnade Christi für mein Heilleben für eine großartige Bedeutung hat? So wie das Sam mit seinem kleinen Kompass seinen Alltag auf einmal auf den Kopf stellt und er in alle Himmelsrichtungen einteilen kann, kann ich so meinen Alltag am Wort Gottes Ding festmachen? Mein Vertrauen? Meine Ängste? Mein Verhalten? Meine Gedanken? Meine Sehnsüchte, Träume, Wünsche und Hoffnungen? Oder vertraue ich mir dann doch wieder lieber mir selbst, abgekoppelt von dieser Faszination des Unfassbaren, losgelöst von der Abhängigkeit Gottes? So wie Sam seinen Kompass in 2-3 Wochen wahrscheinlich im Regal liegen haben wird und seinen Alltag, dann in die Schule, wieder ganz ohne Kompass schaffen wird. Mich beschämt es immer wieder, wenn ich mich dahinter verstecke, dass der Alltag mein Leben so sehr bestimmt, dass Gott hinten ansteht. Warum habe ich nicht den Mut, beziehungsweise was hindert mich daran, Gott meinen Alltag bestimmen zu lassen? Was fehlt mir, diesen Schritt zu wagen und diesen Kompass wieder aus dem Regal zu holen und zu versuchen, diese Tiefe, Breite und Höhe von Gottes Liebe zu erfassen und darin zu wandeln? Dann fällt mir wieder ein, was ich verloren habe und merke, nein, es ist nicht weg, es ist nicht verloren, aber die Bedeutung hat traurigerweise an Relevanz verloren. Und schon wird es mir klarer, wenn auch nicht gelöst, aber es wird mir klarer, dass die Stellung der Liebe Gottes in meinem Leben das Entscheidende ist. Und diese Erkenntnis brauche ich, um dort weiter wachsen zu dürfen. An dieser gilt es festzuhalten und daran zu arbeiten. Das, was Christus am Kreuz getan hat. Das, was wir brauchen, um miteinander leben zu können, um Gott die Ehre zu geben. Und das wird unweigerlich zum 5. Punkt, mehr gefüllt zu werden mit Gott. Die Liebe Christi ist in ihrem Maß und ihrem Gehalt nach nicht zu überschauen. Ihr Reichtum überragt alle geschöpfliche Erkenntnisfähigkeit. Das macht Paulus hier ganz deutlich. Es gibt kein Ziel und keinen Abschluss. Paulus sieht nur die ziellose und grenzenlose Seligkeit und Ewigkeit. Wir als Gläubige und damals auch die Epheser schon sollen für den menschlichen Verstand freilich diese unerschöpfliche Liebe des Christus so weit erfassen und erkennen, wie es uns irgendwie möglich ist. Im Gottesdienst, in Zweierschaft, im Hauskreis, in unserer stillen Zeit, im Gebet, in der Bibellese, Fernsehpredigten, wo auch immer. Und wir sollen uns von dieser stets weiternden Erkenntnis bestimmen lassen. Immer mehr diese Liebe nacheifern, für die nichts unmöglich ist, die alles glaubt, die alles hofft, die alles versucht, frei nach 1. Korinther 13. Diese Fülle und Vollheit, diese Ganzheit des göttlichen Wesens ist das Ziel, zu dem die Gemeinde mehr und mehr gelangen soll. Sie wird so angefüllt, dass die in ihr wohnende Fülle der in Gott wohnenden Fülle entsprechen wird. Komplizierter Satz, ich gebe es zu. Dass wir uns immer mehr Gottes Größe annähern. Wir werden es nie erreichen, ist ganz klar. Aber nur wenn wir gemeinsam dorthin wachsen, wird auch unser Umfeld mehr und mehr diese Größe Gottes erfassen und erfahren können. Das heißt, geistlich so stark und von der Liebe Gottes so gedrängt zu sein, dass man vollkommen vom Herrn beherrscht ist, ohne jeden restlichen Einfluss des Ich. Als Mensch kann man unmöglich das begreifen, weil selbst der geistlichste und weiseste Gläubige nicht das volle Ausmaß der Eigenschaften und des Wesens Gottes erfassen kann. Ich nicht, ihr nicht, keiner von uns. Diese Macht, diese Majestät, diese Weisheit, Liebe, Barmherzigkeit, Geduld und Güte und alles, was er ist und tut, werden wir niemals voll und ganz erreichen können. Doch wir Gläubige können diese Größe Gottes in unserem Leben erfahren. Denn diese Erfahrung ist die Folge einer völligen Hingabe an ihn. Auffallend ist hier die dreifache Fülle. Die Fülle Gottes, die Fülle Christi und die Fülle des Geistes. Die Dreieinigkeit spart Gott hier nicht aus. Es ist der Inbegriff unseres Daseins. Paulus betete, dass die Gläubigen so gleichförmig wie Gott werden, wie irgendwie möglich, dass wir wachsen, in dem gefüllt zu werden. Wir kommen zum Abspann. Ich lese nochmal die Verse 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wieso, weshalb, warum? Darum, weil Gott die Ehre gebührt. Paulus stellt hier die Gemeinde und den Christus zusammen zum einträchtigen, innig verbundenen Lob Gottes. Wie in der Gemeinde die Ehre allein Gott dargebracht wird, so ist es auch Jesu Wille und Werk, dass Gott die Ehre dargebracht wird. Jesus bereitet dem Vater die Verherrlichung in einer nie endenden Anbetung, schreibt Schlatter dazu. Ja, was Christus Gott hinführt, Ehre zu geben, Dank zu geben, zu loben und zu preisen dafür, dass wir als Gemeinde das erkennen dürfen. An wenigen Stellen in der Heiligen Schrift werden auf so kurzem Raum durch wenige Worte solche Tiefen, solche Höhen, solche Breiten und Längen der überschwänglichen Gottesmacht und Gnade verkündet. Möge etwas von diesem Ton auch durch diese Erläuterungen erklungen sein, Vertrauen wirken und wecken zu dem Gott unseres Herrn Jesus Christus und ehrfurchtsvolle Beugung der Herzen und Knie vor ihm durch uns erwecken. Diese wunderbaren Wahrheiten ohne Stückwerk, diese wunderbaren Wahrheiten dieser Gottesfülle, dass sie uns wirklich als Gemeinde erfüllt, dass wir in den Lobgesang einstimmen können. Es geht ja nicht um unsere Verherrlichung, nicht um unsere Besserwerdung, wie ich es eingangs gesagt habe, dass in der heutigen Zeit, solange wie es dir hilft, wie es dir in deiner Heilung, in deinem Kräftefinden weiterbringt, solange ist es okay. Nein, bei uns geht es darum, dass wir nicht das nächste Level finden, der inneren Ruhe oder der inneren Mitte. Es geht nicht darum, dem Zeitgeist gerecht zu werden. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben, Gott zu loben und zu preisen mit unserem Verhalten. Mit unserem Verhalten als Person und als Leib in Christus, als Gemeinde. Das ist für uns am einfachsten, wenn wir die Liebe Christi mehr und mehr für uns als Gemeinde in Bayreuth und Umgebung entdecken und darin wachsen, klar. Und das beginnt bei mir selbst, bei mir persönlich, bei meinem Gottesverständnis, bei meiner Erlösung durch Jesus Christus, bei meiner Vater-Kind-Beziehung. Ich hoffe, dass diese 5 Punkte von der Gabe, von die Gabe von mehr Wachstum in den Menschen, die Gabe von mehr Glauben, die Gabe von mehr Liebe, die Gabe von mehr Erkenntnis und die Gabe von mehr gefüllt zu werden mit Gott, für die Paulus gebetet hat, zuerst uns persönlich herausfordern und dann als Gemeinde vor Augen führen, was für ein Privileg wir haben. Hier in Oberfranken mit einer klaren Bibelverkündigung. Ich bin da sehr gespannt und freue mich ultra auf die Buswoche. Ich bin dankbar für gesegnete Büchertische, für gesegnete Gemeindemittagessen, für gesegnete Kinderstunden und Lego-Tage und was auch immer, für Jugenden und Gottesdienste. Die Erkenntnis der Liebe Christi für unsere Gemeinde und für mich persönlich. Segen und Aufgabe zugleich. Ich bete noch zum Abschluss und dann singen wir gemeinsam zur Ehre und zum Lob Gottes. Ihr dürft gern jetzt schon aufstehen.